Ich meine, selbst wenn es möglich sein sollte, auf Knopfdruck eine perfekte Hausarbeit ausspucken zu lassen, sollte eine studierende Person immer noch von sich selber aus wissen, dass er oder sie davon nichts hätte.
Und dass die Studierenden eben aber auch einfach klare Vorgaben haben, das ist erlaubt und das nicht. Und dass eben diese Unsicherheit, was darf ich denn jetzt machen und was nicht, dass das nicht mehr gegeben ist.
Das sind Melissa Kaliskan und Metis Saltek von der Universität Stuttgart. Mit ihnen diskutiere ich heute über die Potenziale und Grenzen von KI im Hochschulkontext und den Veränderungen des akademischen Alltags.
KI kapiert, der Podcast der KI Campus Community.
Hallo und herzlich willkommen bei unserer heutigen Folge KI kapiert, dem Podcast der KI Campus Community. Mein Name ist Mira Epremaschwili, ich bin studentische Hilfskraft beim KI Campus und moderiere diesen Podcast im Wechsel mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Spätestens mit der Veröffentlichung von ChatGPT-3 durch OpenAI Ende 2022 begann ein KI-Hype, der vor allem auf die beeindruckende Fähigkeit des neuen Modells zur Verarbeitung und Generierung natürlicher Sprache, dem sogenannten Natural Language Processing, zurückzuführen war. Und plötzlich praktisch jede und jeder durch den niedrigschwelligen Zugang die Möglichkeit hatte, KI zu nutzen. Diese Entwicklung eröffnete neue Perspektiven im Kontext des wissenschaftlichen Arbeitens. Gleichzeitig wirft sie jedoch auch neue Fragen auf, die natürlich auch für Hochschulen sehr relevant sind. Genau über diese Perspektiven und Fragen spreche ich heute mit Melissa Kaliskan und Metis Saltek von der Universität Stuttgart. Die beiden sind das Gewinnerteam des KI Campus Student Calls des University Future Festivals und haben gemeinsam den Kurs KI-Schreibwerkstatt, Umgang mit Chatbots und Co. entwickelt. Herzlich willkommen, Melissa und Mete.
Hallo.
Hallo zusammen.
Schön, dass ihr heute bei uns seid. Ich würde gerne direkt in das Gespräch einsteigen und euch als erstes darum bitten, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern euer Projekt kurz vorzustellen.
Genau, bei unserem Projekt geht es um Minikurs, den wir an der Schreibwerkstatt der Universität Stuttgart anbieten. Wir haben ein Angebot, das heißt wissenschaftliches Schreiben à la carte, wo man sich unterschiedliche Minikurse anrechnen lassen kann, um dann eine fachübergreifende Schlüsselqualifikation zu kriegen. Und unser Minikurs ist Teil davon. Uns geht es vor allem um den Umgang mit Chatbots und Co., was der Name ja auch schon verrät. Zuerst geben wir einen Überblick, wie Chatbots überhaupt funktionieren, geben einen Überblick, wie es in der wissenschaftlichen Literatur bisher verwendet wird. Unser Hauptfokus besteht aber darin, auf den Schreibprozess einzugehen und auch konkrete Tipps zu geben, wie man KI-Tools im Schreibprozess einsetzen kann. Wir geben auch einen Überblick über die rechtliche Lage und wollen Impulse geben mit philosophischen Fragen rund um KI.
Könntet ihr vielleicht noch mal so sagen, wie dieser Impuls für euch zustande kam, dass ihr diesen Kurs entwickeln wolltet und ob es so etwas wie ein großes Ziel dahinter gibt?
Also als der erste große ChatGPT-Hype kurz nach dem Release entstand, gab es ja Schlagzeilen wie die Uni auch Hausarbeit hat ausgedient und die ersten haben damals schon probiert, LLMs im wissenschaftlichen Schreiben auszuprobieren. Und damit ist das Thema für die Schreibdidaktik, und das machen wir in der Schreibwerkstatt, schon relevant. Es war abzusehen, dass KI die nächste große Zukunftstechnologie wird und wir wollten die Ersten sein, die bei uns an der Uni Stuttgart etwas zum Thema für Studierende anbieten. Die Diskussion unter Lehrenden war bereits im Gang und bei uns im Minikurs haben wir eigentlich alle Zielgruppen da. Also der Minikurs ist natürlich für Bachelor- und Masterstudierende gedacht, aber wir hatten auch schon Doktoranden und Mitarbeitende. Im Grunde sind alle willkommen. Und wir versuchen damit eigentlich KI-Kompetenzen aktiv zu fördern.
Ihr hattet ja beim Pitch auf der KI Campus Stage gesagt, dass ihr zu Beginn des Kurses ein Stimmungsbild einholt, indem ihr so provokante Statements vorgebt, wie zum Beispiel Chat mit Chatbot schreiben ist wie betrügen und die Teilnehmenden sich dann dazu positionieren. Und wie ist denn da so die Akzeptanz? Also würdet ihr sagen, es gibt Unterschiede zwischen zum Beispiel Mitarbeitenden, Lehrenden, Studierenden bei euch an der Uni oder wie ist die Erfahrung da im Minikurs gewesen?
Es gibt auf jeden Fall Unterschiede, gerade bei den Lehrenden. Manche akzeptieren das, dass es die Technologie gibt, haben selber schon vieles ausprobiert, haben das in ihre Lehrveranstaltungen mit reingetragen, nehmen auch den Input von Studierenden auf oder wollen auch von den Studierenden, dass sie sich mit der Technologie auseinandersetzen. Manche Lehrende weigern sich dagegen, das auszuprobieren, wollen das nicht akzeptieren, wollen auch, dass die Studierenden das nicht benutzen. Genau, da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Und bei den Studierenden haben wir jetzt mitbekommen, dass es eigentlich recht akzeptiert wird. Also dass alle das schon irgendwie in irgendeiner Form benutzt haben, mal mehr, mal weniger, aber auf jeden Fall schon irgendwie ausprobiert und dass es eigentlich recht akzeptiert wird.
Ja, voll. Also diesen Eindruck habe ich auch, dass es durchaus auch ablehnende Tendenzen an Hochschulen gibt. Seid ihr denn deshalb vielleicht auch bei der Entwicklung und Durchführung des Kurses auch mit Herausforderungen konfrontiert worden?
Bei der Durchführung jetzt speziell nicht. Also wir hatten einen guten Support vom Sprachenzentrum und von der Schreibwerkstatt, eher tatsächlich bei der Entwicklung. Also wir wollten, wie gesagt, wir wollten die Ersten sein, die einen guten Minikurs für Studierende aufbauen wollten, wussten aber eigentlich so gut wie gar nichts. Also wir haben online eigentlich nur sehr wenig Lehrmaterial und wenig passende Informationen gefunden, kaum Inspirationen, an denen wir uns hätten entlang orientieren können. Und alles, was wir im Minikurs thematisieren, haben wir aus eigener Überzeugung und ohne Fremdinspiration auf die Beine gestellt. Das war ganz am Anfang, finde ich, schwierig zu beurteilen, ob man da auf dem richtigen Weg ist. Und ich finde, das ist uns rückblickend ganz gut gelungen. Also im Austausch mit anderen Lehrenden oder Fachmenschen haben wir festgestellt, dass viele und auch wir darunter unabhängig voneinander dieselben Schwierigkeiten hatten und auch dieselben Entscheidungen treffen mussten. Und manchmal sind wir auch in den Inhalten ziemlich nah beieinander.
Ich wollte noch über einen Aspekt sprechen. Das hattet ihr auch bei dem Pitch beziehungsweise auf der KI Campus Stage angesprochen. Und zwar hattet ihr gesagt, dass ihr mit eurem Kurs einen Bottom-up-Ansatz verfolgt. Und da sind unsere Gäste sehr hellhörig geworden und viele fanden das sehr spannend. Könntet ihr vielleicht genauer erklären, was ihr damit meint? Also warum euer Kurs eben diesen Ansatz verfolgt und vielleicht auch, weshalb es aus eurer Sicht besonders wichtig ist, diesen Ansatz gewählt zu haben?
Genau, also aus unserer Sicht ist es wichtig, weil es bei uns eben keine einheitliche Regelung gibt. Es ist eigentlich jedem Institut und auch jeder individuellen lehrenden Person selbst überlassen, wie man mit KI umgeht. Und deswegen ist es uns wichtig, den Studierenden einen Raum zu geben, wo man sich austauschen kann, wo man Ideen erklären kann, Gedanken kritisch reflektieren kann, weil ja eben die Studierenden letztendlich diejenigen sind, die das dann umsetzen müssen. Und deswegen ist es uns wichtig, dass wir eben diesen Raum schaffen, wo man ausprobieren kann ohne Konsequenzen, wo man eben einfach Ideen ausprobieren kann oder auch Gedanken mit anderen Studierenden mal durchspielen kann, dass diejenigen das dann auch in ihre Institute dann weitertragen können und dann eben diesen Umgang mit KI selbst gestalten können.
Die erste Diskussion unter den Lehrenden fand ja bereits statt. Auch das Rektorat hat sich mit dem Thema beschäftigt und beschäftigt sich immer noch, wie man mit KI umgehen sollte. Und ich glaube, sie hat sich ziemlich früh auf die Strategie festgelegt, dass man möglichst wenig von oben vorgeben sollte, sondern eher umgekehrt, dass von unten, in Anführungszeichen, also an den Instituten, der Umgang mit KI diskutiert werden soll und damit eben eine große Diskussion an der Uni entsteht, an der man dann einen gemeinsamen Nenner extrahieren kann. Aus meiner persönlichen Sicht ergibt es auch Sinn, weil die große Frage beim Schreiben und Schreiben lassen ist die Eigenständigkeit. Die muss in Prüfungen natürlich gegeben sein und bei so vielen Fächern und Fachkulturen, wie wir sie bei uns haben, ist es eben schwierig, eine einheitliche Definition und eine einheitliche Vorstellung von Eigenständigkeit zu entwickeln. Also in den Geisteswissenschaften ist es was ganz anderes als zum Beispiel in den Ingenieurswissenschaften. Und ich finde, dieser Ansatz, Eigenständigkeit individuell zu betrachten, je nach Fach, ist aus unserer Sicht schon so richtig. Und es gibt den Forschungsinstituten und Fächern bei uns auch viele Entscheidungsmöglichkeiten.
Darauf wollte ich auch noch näher eingehen. Habt ihr den Eindruck, dass der Kurs bereits etwas bewirkt hat, im Sinne von, dass er den Diskurs um die Nutzung von KI-Tools beispielsweise an Instituten oder einzelnen Fachbereichen angestoßen hat?
Ein bisschen auf jeden Fall. Dadurch, dass Mitarbeitende auch schon teilgenommen haben, konnten sie einfach schon andere Studierende hören, was sie über das Thema denken und haben es dann auch für sich einfach mitnehmen können, wie sie dann mit dem Thema umzugehen haben. Also in der Hinsicht hat es auf jeden Fall schon was gebracht. Alles Weitere haben wir leider keinen so großen Einblick drin. Deswegen können wir jetzt nicht genau sagen, ob die anderen Studierenden mit den Instituten gesprochen haben. Einfach weil es auch viele Studierende aus ganz verschiedenen Instituten schon teilgenommen haben.
Zumindest in meinem Fall, dadurch, dass ich auch bei uns Fachschaftssprecher bin, versuche ich schon bei uns ans Institut dieses Thema zu bringen. Und ich glaube, dass wir in einem guten Austausch sind mit unserem Studiengangsmanager, der sich auch viele Gedanken über das Thema macht und sich selber noch gar nicht so klar ist, wie man damit umgehen sollte. Aber ich glaube, das können wir ziemlich vernünftig miteinander ausdiskutieren.
Ihr hattet ja auch erwähnt, dass der Kurs bereits dreimal als Präsenzveranstaltung durchgeführt wurde. Wie sieht es denn da mit den Zukunftsplänen aus? Wird es weiterhin in diesem Format stattfinden oder ist vielleicht noch etwas anderes geplant?
Also ich glaube, bislang haben wir mehr von Semester zu Semester gedacht. Aber es wäre schon schön und es haben wir uns vorgenommen, wenn wir es schaffen sollten, diesen Minikurs so weit zu verselbstständigen und zu konservieren, dass man ein asynchrones Angebot schafft, das von jedem eingesehen werden kann. Das wäre schon eine sehr coole Sache und das versuchen wir.
Ich würde jetzt vielleicht noch mal ein bisschen genauer auf den Schreibprozess an sich eingehen, weil es geht ja in dem Kurs ums Schreiben. Und für mich war das immer so, dass die Überarbeitung von den eigenen Texten immer etwas war, was meine Schreibkompetenz enorm gefördert hat. Und deshalb hat sich so die Frage für mich ergeben, inwiefern Schreibkompetenzen noch entwickelt werden oder gefördert werden, wenn man durch Prompts wie zum Beispiel mach bitte aus diesem langen Schachtelsatz zwei Sätze oder formuliere diesen Gedanken präziser und in anderen Worten bereits dann schon gute Ergebnisse erzielt. Oder etwas zugespitzter formuliert, ist das Schreiben als Kompetenz vielleicht überhaupt nicht mehr zukunftsrelevant, weil der Bedarf danach allmählich verschwindet.
Ich würde sagen, dass die eigene Schreibkompetenz auf jeden Fall noch zukunftsrelevant bleiben wird, einfach weil durch die eigene Schreibkompetenz man das Ergebnis, was dann rauskommt, anders bewerten und beurteilen kann und einfach auch besser bewerten und beurteilen kann, weil man dann auch so Sachen beurteilen kann wie, ist die Argumentationsstruktur schlüssig? Ist die Struktur insgesamt schlüssig aufgebaut? Habe ich alle Inhalte drin? Habe ich die Fachbegriffe aus meinem Fach richtig verwendet? Und das kann man dann einfach anders beurteilen, wenn man diese grundlegende Kompetenz hat. Ich finde, es kommt auch ganz stark auf den individuellen Gebrauch an, den man hat. Also wenn man es dann nicht mehr überprüft, dann geht natürlich die Schreibkompetenz ein bisschen verloren, weil man das eben nicht fördert. Und deswegen finde ich, liegt es auch in der eigenen Verantwortung, wie man damit umgeht. Aber generell würde ich auf jeden Fall sagen, es bleibt weiterhin wichtig und es ist auch einfach eine wichtige Kompetenz zu haben, um das eben auch beurteilen zu können, ob was da als Ergebnis rauskommt, ob das richtig ist.
Die KommilitonInnen, die bei uns im Minikurs sind, die wissen ja auch von Anfang an, dass man das Schreiben nicht komplett an die KI abgeben kann, dass die KI das auch nicht vollkommen ersetzen kann. Zumindest die, wie Melissa sagte, also der Output von Large Language Models ist zumindest auf wissenschaftlichem Niveau nicht immer wirklich gut. Und ich finde, das wissen die Studierenden auch. Die kommen da ziemlich reflektiert und ziemlich kritisch zu uns. Und eigentlich wollen sie im Grunde wollen sie, glaube ich, mehr wissen, wo man es denn sinnvoll eigentlich verwenden könnte. Dadurch, dass sie auch Texte wahrscheinlich mal ausprobiert haben, in ihrem Studienfach erstellen zu lassen, können sie ihn auch inhaltlich wirklich gut beurteilen. Somit sehen sie auch, wo jeweilige Schwächen im Text sind. Und ich finde, solange die Texte eben so sind und so verbesserungswürdig sind, sage ich mal, braucht es unbedingt die Schreibkompetenz als Skill.
Ja, definitiv. Ich denke das auch, dass es den Studierenden auf jeden Fall klar ist, dass man Texte nicht einfach abgeben kann, ohne sie selbst kritisch überprüft zu haben. Mhm. Ich würde auch gerne mit euch über die Hochschulen an sich sprechen, und zwar über den Umgang von Hochschulen mit KI-Tools. Und letztes Jahr hat der KI Campus ein Meetup in Berlin organisiert. Da haben sich VertreterInnen der Berliner Hochschulen getroffen, um über KI-Leitlinien zu diskutieren. Und ich denke, im Ergebnis kann man auf jeden Fall sagen, dass der Konsens sich schon dahin bewegt, dass die Hochschulen zwar nicht vorhaben, den KI-Einsatz in beispielsweise Studien und Prüfungsleistungen zu verbieten, aber dass sie eben sagen, dass es darum gehen wird, den KI-Einsatz so zu regulieren, dass die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis unberührt bleiben. Und da wurden unter anderem Vorschläge gemacht, wie zum Beispiel, dass man beispielsweise bei der Abgabe von Hausarbeiten ChatGPT zitieren sollte und dokumentieren sollte, wo man ChatGPT verwendet hat und dass ein Text kenntlich gemacht werden soll. Und da hat sich für mich so ein bisschen die Frage ergeben, ist das denn wirklich mit guter wissenschaftlicher Praxis vereinbar? Oder ist es so, dass sich die Hochschulen gewissermaßen in einem Dilemma befinden, weil ChatGPT ja auch nicht immer zuverlässig ist und der Aspekt der Transparenz beispielsweise total beeinträchtigt werden kann, weil die Ursprungsquellen der generierten Informationen nicht mehr eindeutig sind?
Solange fremdübernommene Inhalte gekennzeichnet sind, fände ich, sollte es schon vereinbar sein mit den Grundsätzen guter wissenschaftlicher Praxis. Problematischer wäre es, glaube ich, eher, wenn es nicht markiert ist. Das wäre dann im klassischen Sinne kein Plagiat, aber ziemlich nah dran. und ein Täuschungsversuch. Aber die Frage ist trotzdem eher, ob man ChatGPT und Co. zitieren sollte und ob sie zitierfähig sind. Und da würde ich eigentlich eher sagen, nein. Also man sollte es eher nicht tun, wie man zum Beispiel auch Wikipedia nicht zitieren sollte. Und außer man würde es vielleicht hinkriegen, über mehrere sehr präzise Prompts einen wirklich guten Output zu generieren, der auch von kritischen Fachblicken standhalten könnte, dann könnte es vielleicht zitierfähig sein.
Ja, dem würde ich zustimmen, dass solange die Kennzeichnung gegeben ist, dass es mit den Grundsätzen guter wissenschaftlicher Praxis auf jeden Fall vereinbar ist. Ich finde, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, ist es auch einfach nur ein Werkzeug, was genutzt werden kann. Zum Beispiel, um einfach anderen wertvollen Input zu geben, den man sonst nicht gehabt hätte, oder einfach andere Perspektiven zu berücksichtigen, die man vielleicht auch von sich aus nicht berücksichtigt hätte, oder auch einfach um Denkansätze zu geben, gerade in den frühen Phasen einer Hausarbeit. Und solange dann alles gekennzeichnet wird, ist es auf jeden Fall vereinbar.
Ihr hattet vorhin über die Eigenständigkeitserklärung gesprochen. Und da haben auch ganz viele Hochschulen gesagt, wir wollen die Eigenständigkeitserklärung hinsichtlich der Nutzung von KI-Tools erweitern. Und da hat sich für mich die Frage ergeben, entsteht da nicht gewissermaßen ein Graubereich, weil man dann eine Grenze ziehen muss, wo KI-Tools lediglich unterstützend eingesetzt worden sind und wo der Einsatz eine größere Dimension erreicht hat, sodass man nicht mehr von Eigenständigkeit sprechen kann.
Also gewissermaßen ja, aber auf der anderen Seite könnte man sich auch die Frage stellen, ob man nicht von vornherein schon in einer Grausituation war, beispielsweise wenn man mit DeepL Passagen übersetzen lässt oder ob man Citavi als Zitationsprogramm verwendet oder ob man nur mit den KommilitonInnen mal gemeinsam brainstormt. Also es würde alles streng genommen der Eigenständigkeit irgendwo widersprechen. Es ist auch die Frage, wo genau man da die Grenze zieht, finde ich. Also wir haben beispielsweise ein Schaubild bei uns im rechtlichen Teil im Minikurs, wo wir ziemlich genau versuchen, die jeweiligen Zwischenschritte, wie so ein KI-generierter Text erstellt werden könnte, aufzuzeigen und wo man quasi die Grenze ziehen kann, was noch eigenständig wäre und wo nicht, versuchen wir zu diskutieren. Und wenn man beispielsweise wirklich nur einen Prompt eingeben würde und den Output ungefiltert rausnehmen würde, in seine Hausarbeit reinklatschen würde, das wäre natürlich nicht gut, nicht zulässig. Aber beispielsweise, wenn man auf der anderen Seite einen Textabschnitt hat, den man über mehrere Prompts immer mal wieder iterativ quasi bearbeitet hat und ihn vielleicht auch händisch wiederum bearbeitet hat, dann könnte man wahrscheinlich eher von Eigenständigkeit sprechen.
Das klingt so, als würde die Prüfung der Arbeiten von Studierenden sehr viel mehr Ressourcen erfordern, wenn KI-Tools eingesetzt werden. Weil man dann zum Beispiel diese Dokumentation, Gesprächsverläufe, die dann quasi beigefügt werden, mit beispielsweise ChatGPT dann nochmal durchgeht und als Lehrender immer wieder bewerten muss, okay, ist diese Grenze eingehalten. Würdet ihr sagen, die Hochschulen stellen bereits genug Ressourcen für so etwas zur Verfügung oder ist es realistisch, dass sie genügend Ressourcen für so etwas zur Verfügung stellen?
Ich würde nicht sagen, dass genug Ressourcen vorhanden sind, um wirklich jede Arbeit so zu überprüfen, dass wirklich dann alles nochmal angeguckt wird, weil es einfach unglaublich aufwendig ist. Ich würde dazu aber auch sagen, dass ja die eigene Überprüfung auch nochmal aufwendig ist. Und ich persönlich wäge zum Beispiel immer ab, ob ich wirklich ein Zeitersparnis hätte, KI-Tools einzusetzen, oder ob ich dann mehr davon habe, das dann einfach selbst zu machen. Und das finde ich auch eine Frage, die man sich einfach immer generell fragen sollte. Ob das dann am Ende wirklich ein Zeitersparnis ist, einfach weil dieser Schritt dieser kritischen Überprüfung nicht überspringen werden sollte. Und in einer idealen Welt wäre es natürlich so, dass jeder Studierende so gewissenhaft wäre und man sich dann Ressourcen in der Überprüfung sparen müsste oder sparen könnte. Aber ich glaube, das ist nicht realistisch, dass dann wirklich jeder Prüfende sich das ganz genau angucken kann.
Ja, das kennt man ja auch von den eigenen Hausarbeiten, dass die Lehrenden sagen, ja, bitte zitiert korrekt, aber die sagen dann auch, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber zumindest habe ich das schon oft gehört, dass dann gesagt wird, das Literaturverzeichnis soll ordentlich aussehen, aber wir prüfen nicht jede Quelle einzeln nach.
Ich hatte mal mit mehreren Lehrenden und Studiengangsverantwortlichen, hatte ich mal die Diskussion, dass wir auch gemeinsam überlegt haben, wie kann man eigentlich jetzt mal so eine Hausarbeit oder wie auch immer, mal so eine Prüfungsleistung, wie kann man die eigentlich bewerten, wenn sie KI generiert ist? Und ein Vorschlag, den wir da hatten, war auch, dass man quasi nicht mehr nur das Endprodukt sich anschaut, sondern auch den Weg dahin, also wirklich den Schreibprozess. und auch wirklich nachvollziehen kann, warum diese schreibende Person jeweils einzelne Entscheidungen getroffen hat, für eine Passage, gegen eine Passage und so weiter. Die Idee fanden sie gut, hatten aber eben Bedenken, dass es eben mehr zu Aufwand führen könnte. Also es ist einfach schwierig, klar.
Ja, und ich denke, dass wenn man das so machen wollen würde, dann bräuchten diejenigen, die das Ganze überprüfen, ja auch irgendwie regelmäßig Schulungen und irgendwie Input, wie was da jetzt genau zu beachten ist und so weiter. Also das ist ja irgendwie dann auch ein Prozess, der dann immer wieder durchgeführt werden muss, oder?
Absolut, ja klar. Also ja, also einerseits sollten Lehrende und auch Prüfende natürlich auch diese Kompetenz haben, um natürlich auch die Zeit und Ressourcen haben, das zu überprüfen. Ja, auf der anderen Seite ist es halt, zumindest in dem engen Zeitplan, wie gerade teilweise die Hochschullehre getaktet ist, ist es nun mal schwierig gerade.
Ja.
Und auf der anderen Seite, und auch das haben wir im Minikurs mit der Überprüfbarkeit von KI-Inhalten, ist es auch schwierig, überhaupt nachzuvollziehen, was eigentlich KI generiert wurde und wenn es mal nicht gekennzeichnet wurde. Das heißt, da auch die Sanktionierbarkeit sozusagen ist ja auch von vornherein eingeschränkt, dadurch, dass man gar nicht nachvollziehen kann, was eigentlich KI generiert sein könnte.
Ja, genau, das habe ich auch gelesen, dass da auch ganz oft so falsch positive Rückmeldungen kommen, ob jetzt ein Text KI generiert ist oder nicht. Ja, da gibt es jetzt auch irgendwie keine Lösung zu, ne, zurzeit, aber vielleicht kommt das ja noch. Was mich noch interessieren würde zu dem Thema Hochschulen, ist, was würdet ihr, also da ist jetzt noch ganz viel Klärungsbedarf, ganz viel muss noch irgendwie neu gedacht werden und so weiter. Und was würdet ihr euch denn aus der Studierendenperspektive von den Hochschulen diesbezüglich wünschen?
Was wir jetzt auch immer wieder gespiegelt bekommen haben von den Studierenden, die teilgenommen haben, ist einfach klare Richtlinien. Also, dass sie einfach was Klares haben, an was sie sich halten können, dass sie wissen, in welchem Umfang das einsetzbar ist, was erlaubt ist und was nicht. Und dass auch einfach erkannt wird, dass es eine Technologie ist, die jetzt eben nicht weggehen wird, sondern dass erkannt wird, dass eben auch wichtig ist, wie man damit umzugehen hat und es nicht verteufelt wird, sondern dass es akzeptiert wird als Werkzeug. Und dass die Studierenden eben aber auch einfach klare Vorgaben haben, dass es erlaubt und das nicht. Und dass eben diese Unsicherheit, was darf ich denn jetzt machen und was nicht, dass das nicht mehr gegeben ist.
Und ich persönlich würde mir einen eher deskriptiven und jetzt unbedingt keinen präskriptiven Umgang, eher keinen beformenden Umgang damit wünschen. Ich finde, Studierende sollten schon selbstständig und auch eigenverantwortlich entscheiden können, ob sie KI nutzen wollen oder nicht. Und ich meine, selbst wenn es möglich sein sollte, auf Knopfdruck eine perfekte Hausarbeit ausspucken zu lassen, sollte eine studierende Person immer noch von sich selber aus wissen, dass er oder sie davon nichts hätte, wenn er oder sie so eine Prüfungsleistung abgeben würde. Das heißt, man könnte auf diese Weise vielleicht einzelne Prüfungen bestehen, vielleicht sogar durchs ganze Studium schaffen, aber man hätte am Ende nichts mitgenommen und wenig gelernt, finde ich. Und im Austausch eben mit unseren KommilitonInnen im Minikurs haben wir auch für uns mitgenommen, dass sie auch da sind, um etwas mitzunehmen. Sie ihr Fach ja auch aus Eigeninteresse und Eigenantrieb studieren. Und ich finde, die das nicht tun wollen, bestrafen sich im Grunde selber. Da braucht es keine Sanktionen von Lehrenden oder Prüfungsämtern.
Also ich denke, wir könnten noch ewig über dieses Thema weitersprechen, weil das alles so spannend ist und noch so viele Fragen offen sind. Aber wir sind langsam am Ende der Folge angelangt und ich hätte noch eine letzte Frage an euch. Und zwar, wie stellt ihr euch einerseits eine ideale und andererseits eine dystopische Zukunft der akademischen Bildung mit Blick auf den Einsatz von KI in der Lehre und Forschung vor?
Also ich würde als Utopie sagen, wenn es als Werkzeug anerkannt wird, was eingesetzt werden kann und dadurch dann auch jede Studierende, jede lehrende Person einfach damit umgehen kann, gut umgehen kann, weiß, wo man es einzusetzen hat und auch jede Universität genug Angebote hat, um einfach diesen Umgang zu schulen. Und als Dystopie würde ich sagen, wenn einfach die Grundkompetenzen verloren gehen durch KI, wenn man das nicht mehr fördert, wenn man das Ergebnis einfach nur noch als wahr ansieht, ohne zu hinterfragen, wenn das kritische Denken verloren geht und auch die Urteilskompetenz verloren geht. Das wäre für mich dystopisch.
Eine Utopie könnte es vielleicht sein, wenn es die soziale Komponente von Studierenden ein bisschen angleicht. Also das heißt, wenn ein Kind aus einer Arbeiterfamilie jetzt keine Nachteile hat gegenüber von Akademikerkindern. Das heißt, wenn eine Person aus einem Arbeiterhaushalt beispielsweise sich an KI wenden kann, um Textfeedback sich einzuholen, im Grunde dieselben Bedingungen hat wie eine Person aus einem Akademikerhaushalt, die vielleicht die eigenen Eltern fragen können, die vielleicht, keine Ahnung, Dozierende oder Professoren sogar sind. Das heißt, in der Hinsicht könnte es schon ein bisschen die Voraussetzungen ein bisschen gleicher machen. Das wäre eine Chance. Eine Dystopie könnte es wiederum auf der anderen Seite sein, wenn Studierende massenhaft Texte produzieren müssen als Teil einer Prüfungsleistung, die Lehrenden und die Prüfenden gar nicht mehr lesen wollen, weil die vielleicht stilistisch sehr ähnlich sind oder vielleicht sogar gleich sind. Das heißt, da besteht die Möglichkeit zumindest, dass massenhaft Texte produziert werden könnten, die keiner lesen will. Aber auf der anderen Seite könnte man sich auch die Frage stellen, für was schreiben wir eigentlich und für was ist das Schreiben eigentlich da? Also das Schreiben von Hausarbeiten oder von Abschlussarbeiten, das ist jetzt keine reine Hürde oder keine reine Schwierigkeit im Studienerfolg, sondern es ist ja auch ein Werkzeug zum Denken, zum Formulieren von Gedanken, zum Verfestigen von Wissen. Dieses Writing to Learn, wie man es nennen würde. Und ich glaube, dass diese Komponente auch nicht verloren gehen wird. Ich glaube, das Schreiben wird schon wichtig bleiben.
Ich denke, das waren sehr schöne und gute Abschlussworte. Vielen Dank an euch, Melissa und Mete, dass ihr heute bei uns wart. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, Ihnen hat diese Episode KI kapiert gefallen. Auf kicampus.org finden Sie weitere spannende Inhalte rund um das Thema KI. Und vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.